Wir haben am Teil das Thema Israel, Hamas und der Nahe Osten, eine geistliche Sicht. Adi Furrer ist ein viel gereister Nahostmann, nicht nur in Israel. Vielen ist er bekannt. Adi ist GPMC-Pastor, hat geholfen, das ACTS aufzubauen, das Trainingshaus in Tierachere. Übrigens, er ist ein Frutiger, Christoph Megert ist ein Frutiger, ich bin ein Frutiger, merkt ihr etwas? Nein, wir haben auch keine Übernahme gelöst. Gell, Adi? Adi hat mir manchmal schon gesagt, ich bin irgendwie Unternehmer. Zuerst Unternehmer, das merkt man vielfach. Du bist ein mutiger Gottesmann. Und du wirst uns heute zu diesen Fragen, die sicher viel rum sind, können ein Stück Antwort geben, denke ich, oder ein Stück weiterhelfen. Er hat hier eine Firma, eine Reisefirma Mideast Tours, die im Moment sicher auch mit einer schwierigen Zeit geht nach Corona. Das hat irgendwie auch schon gelangt, gell? Er ist verheiratet eben mit der Sandra, sie hat zwei Kinder, sie ist Tierachere. Und danke, dass du da bist nochmal. Und ich möchte schon jetzt sagen, betreffend Fragen, ihr könnt während dem Referat oder Predigt Fragen aufschreiben. Wir werden am Schluss, nach dem Schlusslied, für interessierte Fragenzeit einfach weiterziehen. Ihr seht QR-Code, jetzt genau eingeblendet, ihr habt noch am Stuhl vor euch. Und so könnt ihr auch während dem bereits Fragen eingeben, die wir dann nachher noch behandeln. Gut, jetzt freue ich mich, Adi. Vielen Dank.
Hey, danke vielmals. Guten Morgen miteinander. Es ist immer lustig, wenn man zuerst mal in eine Kirche kommt. Was ist das so? Wie sind die Menschen? Wie hocken sie? Wie singen sie? Wir kennen einander lang, gell, Ueli, auch von Allianz her. Ich bin ja Pastor, eben, wie du gesehen hast, am GPMC Thun. Ist gleich schön gewesen, mal hierher zu kommen. Jetzt, das Thema ist ein bisschen gross, wo wir uns hier gegeben haben. Ich habe euch ein paar Sachen mitgebracht. Und zwar habe ich gemerkt, ich möchte mich beschränken auf eigentlich drei einfache Fragen. Ich möchte eine kurze Einleitung machen. Ich möchte dieses Thema hochnehmen. Es ist so ein Riesengebiet. Und zwar mal überlegen, wenn alle von einer Zwei-Staaten-Lösung reden. Was bedeutet das genau? Und ich möchte versuchen, eine geistliche, meine Meinung zu diesem Thema zu geben. Du hast es gesehen, ich bin etwa pro Jahr 3-4 Monate in Israel. Wir haben eine Bibelschule gestartet diesen Sommer. Bei diesem Sommer 2 Monate unten gewesen. Und ich wusste, was passiert. Mir hat es gespürt. Ich habe gespürt, es würde ein Krieg ausgeben. Am 7. Oktober bin ich in Sardinien. Wir haben ein grosses Camp organisiert. Von GPMC aus mit 400 Leuten. Meine Frau ist am Freitag zurück. Ich wollte am Sonntag zurückfliegen mit der kleinen Tochter. Und ihr seht, meine Frau ist dann gerade auf Usbekistan mit einer Gruppe. Und dann meine Tochter sieht, jetzt wären die 10 besten Tage, die wir hatten. Wir haben eine Liste gemacht. Es ist ist 9, was wir alles machen wollen, wenn ich mal daheim bin, als Vater und Mutter quasi, oder wenn die Mami weg ist. Am Samstagmorgen, Freitagabend, sage ich ihr, so, jetzt ist die Mami zurückgeflogen, morgen machen wir einen Beachtag, am Sonntag gehen wir zurück und haben wir 10 super Tage. Am Samstagmorgen wache ich auf in Sardinien, ich schalte das Handy an, ich habe sicher 50 verpasste Anrufe, Sprachnachrichten, WhatsApp, bist du in Sicherheit, was ist, wie sollen wir machen, wie sollen wir raus? Und ich hatte noch eine Gruppe im Land gehabt, von unserem Reisebüro aus, die waren gerade in Jerusalem gewesen. Und etwa so Mittwoch, nach dem 7. Oktober, Mittwoch drauf, hatte ich das Gefühl, so, ich schnaufe um irgendwo, mit Gruppen können evakuieren. Wir sind über Jordanien rausgenommen. Ich musste Jensen helfen, 1000 Telefone. Wir sind noch drinnen. Was soll ich machen? Was würdest du? Wie würdest du fliegen? Und so weiter. Und ich habe schon am Samstag gemerkt, was ist losgegangen. Das ist jetzt wirklich nicht gut. Über all die Jahrzehnte bist du wieder gewohnt, ein bisschen Raketen. Das ist so wie, ich habe immer gesehen, es ist ein grosser Konflikt, aber wir haben gemerkt, es verhält noch irgendwie. Man ist sich gewöhnt. Und ich wusste, darum habe ich dem von denen an gesehen, sie ist gesprochen. Ich habe am Samstagmorgen gewusst, jetzt ist es nicht mehr gut. Jetzt wird es gar nicht mehr gut. Und so war es bis heute. Ich sage, sie ist wirklich gebrochen im Nahen Osten. Ich habe gesehen, eine kurze Einführung und ich möchte starten mit einem Bild. Ich habe Ueli gesehen, gell, wo du mich hast, wo wir es abgemacht haben, gesagt, Ueli, wenn du erwartest, ich habe gemerkt, das erwartet er eben nicht, dass ich ein brutaler Israel-Fan bin, dann musst du jemand anderes einladen. ich bin Jesus Nachfolger und versuche, aus dieser Sicht in dieser Region zu wirken und zu arbeiten. Und das ist ein Bild, ein persönliches Bild, das ich bekomme, vielleicht vor 2 Wochen. Schickt mir den auf der linken Seite von euch aus gesehen, weissen T-Shirt. Schickt mir das. Ein lieber Gruß von uns drei. Das sind 3 Mitarbeiter von uns. Das ist der Gabi im weissen T-Shirt. Er ist ein Palästinenser. In der Mitte ist der Ali Gadir. Wer schon mal mit uns auf Reise war, das ist mein Lieblingsbuschauffeur. Er ist ein Beduin, Moslem. Und auf der rechten Seite ist der Shmuel Khan. Ich würde sagen, einer von unseren besten Guides, ein religiöser, streng religiöser Jod. Und sie schicken mir ein Foto und sagen, Adi, wir grüssen dich, wir sind zu dritt und mit anderen Leuten an Gaza zu suchen gegangen. Die Ernte kann niemand die Ernte tun. Und wir haben einen Tag gemacht, wo wir gesagt haben, wir helfen für die Ernte. Die Felder, müsst ihr euch vorstellen, ist alles evakuiert. Und haben gesagt, wir gehen helfen, die Ernte zu tun. Und das ist so ein bisschen meine Hoffnung. Ein Palästinenser, ein Beduin und ein religiöser Jod. Und das gibt es auch. Der Gabi ist ein palästinensischer Christ. Und vielleicht so zu eurem Verständnis, er wohnt in Nazareth, ich erkläre euch das näher, oder viele wissen das so. Er ist überhaupt nicht auf der Seite von Hamas, da müsst ihr aufpassen. Sondern er schreibt mir, ich bin ja immer in Kontakt mit diesen Leuten, und er schreibt mir, sagt, Gabi, was löst es bei dir aus, als Palästinenser? Und er schreibt mir zurück, ich habe die WhatsApp noch, der Staat Israel ist der einzige Staat in diesem verrotteten Nahen Osten, wo meinen Kindern eine Zukunft und ein würdiges Leben gibt. Diese Stimme gibt es auch. Er ist Palästinenser. Und seit meine Kinder können studieren, er hat israelische Staatsbürgerschaft als Palästinenser. Was mir auch wichtig ist, das sage ich auch unseren Leuten im GPMC immer. Wir Christen sind so ein bisschen erzogen oder allgemein schwarz-weiß. Und ich sage immer, jeder, der jetzt etwas macht, ob du Pastor bist, ob du ein Geschäft hast, Entscheidungen sind ja manchmal 41, 59. Manchmal 47, 53. Es ist ja ganz oft in unserem Leben, was spricht jetzt dafür, was dagegen. Es gibt Argumente, die dagegen sind, Argumente, die dafür sind. Und ich habe so von einem Mann, hat mir mal eine Weisheit gegeben, gesagt, weißt du was? Wenn du im Leben verstehst, dass Entscheidungen ganz oft die beste Lösung und die schlechteste Lösung nach beieinander sind, wirst du vieles im Leben anders angehen und verstehen. Und das denke ich mir in diesem Nahen Osten. Was jetzt passiert, ist ja eine so eine Frage. Wenn ich euch würde fragen, seid ihr ganz überzeugt, dass das 100% richtig ist, würde jemand sagen, aber es sterben ja Tausende von unschuldigen Kindern. Wie kannst du so sicher sein, dass das ganz, hast du keine Menschlichkeit? Und dann spüren wir, mal, das ist ja ohne Überlegung. Und so glaube ich, in diesem Sinne ist viel heute so, wie es verworren ist. Eine Frage von Perspektiven. Welche Brille haben wir an? Wer entscheidet, aus welcher Sicht aus? Was sind die Optionen, die man hatte? Also das glaube ich im Leben, vieles ist nicht 100 zu 0, sondern manchmal ist die schlechteste Lösung sehr nach der besten Lösung. Und manchmal kann das sogar wechseln. Was ich heute machen möchte, im zweiten Teil, das war schon die Einführung, ich möchte mich mal überlegen, was ist in dieser Westbank? Weil wir reden im Moment nicht über die Westbank. Ihr seht das, die meisten werden es kennen. Ihr seht den Gazastreifen. Der Gazastreifen, sehr ein kleines Gebiet. Der hat die Grösse von Stadt Madrid. Einfach, dass wir uns das vorstellen können. Ich war unzählige Mal direkt am Grenzzaun. Rein hätte man nie mehr können, ohne humanitäres oder Pressevisum. Also da hätte man nie reinreisen in den letzten Jahren. Da war ganz abgeriegelt. Aber wir konnten suchen können. Und die sogenannte Westbank, das ist eben das Ramallah Jerusalem, die heisst Westbank, weil es so eine Eastbank gibt auf der jordanischen Seite. Auf der jordanischen Seite leben etwa 50% der Jordanier palästinensische Wurzeln. Also wenn ihr hier Jordanier trefft in der Schweiz, ist die Chance hoch, dass er Palästinenser ist, ursprünglich. Wo durch die Kriege auch Verschiebungen gegeben hat, sind geflüchtet, sind vertrieben worden und so weiter. Also das ist die ganze Situation, das habt ihr gesehen, das seht ihr, da müssen wir nicht drauf eingehen. Im Moment hat man angefangen, die Geseln auszutauschen. Meine Prognose ist, der Krieg wird weitergehen. Israel kann fast nicht anders als den Weg, den sie hingeschlagen haben, wirklich probieren, die Hamas jetzt wegzumachen. Also ich glaube nicht, dass das jetzt das Ende ist. Ich denke, das geht noch mal einen Monat. Man sollte nie Prognosen machen. Das ist meine persönliche Empfindung. Und jetzt möchte ich einmal in den Gedanken. Und was mir als, ich sage jetzt als, ich bin nicht, es gibt grössere Kenner, aber als eine Person, die seit 10, 15 Jahren, jedes Jahr, 3-4 Monate in diesem Land lebt, reist, in die Westbank hineingeht, beide Kulturen kennt, unzählige Treffen hatte, möchte ich mal heute Morgen im politischen Teil, und dann machen wir noch einen geistlichen Teil am Schluss, überlegen, was ist denn die Zwei-Staaten-Lösung? Das ist ein Zitat, das ich gestern gelesen habe von Biden. Ich habe es jetzt nicht verifiziert. Ich habe es irgendwie aus der Frankfurter Allgemeinen. Ich gehe davon aus, es stimmt. Bis dann mit nachgegangener Tiefe, wo der Biden sieht. Wir müssen unsere Entschlossenheit erneuern, die Zwei-Staaten-Lösung anzustreben, in der Israel und Palästinenser eines Tages Seite an Seite mit dem gleichen Mass an Freiheit und Würde leben können. Also jetzt hören wir im Westen immer mehr die Zwei-Staaten-Lösung. Was ist denn die Zwei-Staaten-Lösung? Und was macht mich in dem hoffnungslos? Ich kann es so, muss es so sagen. Ganz simpel, die Zwei-Staaten-Lösung ist ja die Idee, es gibt ein Palästina mit zwei Gebieten. Wir machen den Staat Palästina, da wo die Fahne drin ist, das ist die Westbank. Die Westbank hat ziemlich genau die Grösse vom Kanton Bern, einfach vor Dimension. In etwa der Kanton Bern, fast deckungsgleich. Und wir würden wie einen Staat machen, der aus zwei Gebieten besteht. In die Teil wäre Gaza, Grösse von Stadt Madrid, vor Fläche, ungefähr Hamburg, etwas grösser. Und der Kanton Bern, die sind aber nicht verbunden miteinander. Also wie man würde sagen, wir würden der Kanton Bern und der Kanton Schweiz, ist grösser, das ist auch dazwischen, ist nicht verbunden miteinander. Wir würden die Art einen Staat Bern machen, der besteht aus dem Kanton Bern und aus dem halben Kanton Schweiz, der aber nicht verbunden ist miteinander. Jetzt an sich könnte man sagen, das kann funktionieren. Ich sehe diese Interviews, sie verfolgen das täglich fast Stunden. Siehst du die Politiker, die sagen, wir müssen zurück zur Zwei-Staaten-Lösung und das ist das Einzige, was es gibt. Andere, die sich einfacher machen, je einfacher der Slogan, desto arroganter die Menschen oder ignoranter. From the river to the sea, Palestine will be free. Wäre meine einfache Frage, was machen wir denn mit den 6 Millionen Juden, die dazwischen wohnen? Das haben wir uns nicht überlegt. Je einfacher der Slogan, desto ignoranter meistens die Menschen. Das ist meine Beobachtung. Was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt mit dieser Zwei-Staaten-Lösung? Jetzt würden wir sagen, ich höre denen zu, in den Arenas und all dem, machen Zwei-Staaten-Lösung. Super. Das ist durchaus eine Idee. Ich mache kurze Klammer auf, wie ist denn das Palästina entstanden? Und zwar seht ihr, ich will wirklich nicht gross auf die Zahlen eingehen. Ihr seht auf der linken Seite auf dieser Karte, das braune Gebiet ist im Teilungsplan die Idee war 1947, hat du noch einen Teilungsplan gemacht und gesagt, wir machen ein jüdisches Gebiet und ein arabisches Gebiet mit Tel Aviv und Jerusalem, das man zusammen wollte verwalten. Und so hat dann der David Ben-Gurion, Staat Israel hat es ja nicht mehr gegeben, seit 70 nach Christus, hat dann gesagt, wir sagen ja zu dem, wenn wir schon mal die Chance haben, als jüdische Bevölkerung einen Staat zu bekommen, wir können nicht Nein sagen. Die arabische Seite hat nie gesehen und hat einen Tag, also 24 Stunden, nachdem der David Ben-Gurion den Staat ausgerufen hat, Israel angegriffen. Selbstverständlich ist das in keiner Diskussion hier im Westen das Thema, sondern wir reden von Nakaba, von der Vertreibung der Palästinenser. Jetzt würde ich sagen, fair enough, das ist passiert. Aber ich müsste mir sich überlegen, warum ist es passiert? Wenn wir es wirklich diskutieren. Und so haben wir gesehen, wir machen das Zwei-Staaten-Gebiet, wir machen ein arabisches Gebiet. Jetzt seht ihr die Israel ein bisschen kennen. Zu oberst oben seht ihr Nazareth, im obersten Teil. Da ist jetzt eben der Gabi hergekommen. Das heisst, der Gabi und seine Familie wären ursprünglich in diesem Teilungsplan dem arabischen Gebiet zugeordnet gewesen, ist jetzt aber durch die Kriege zu Israel gekommen. Nach dem Krieg hat sich das ganz verändert, das Gebiet, nach dem 48er, 49er Krieg. Und Israel hat grosse Gebiete dazu gewonnen. Jetzt seht ihr die Westbank, das ist das Grüne oberhalb zwischen dem See, dem Toten Meer und dem See Genezareth, hat plötzlich bis 1967 zu Jordanien gehört. Inklusive der Altstadt von Jerusalem. Also, wer heute innerhalb der Stadtmauern von Jerusalem geht einen Shop auf dem Bazar, das war bis 1967 Jordanien. Darum habe ich euch gesehen, hier viele Jordanier, die hier sind, wenn sie euch sagen, sie sind Jordanier, fragt sie, also, bist du ursprünglich aus Palästina? Dann sagen sie fast immer ja. Und der Gazastreifen, das habt ihr auch noch nie gehört, wahrscheinlich in all diesen Diskussionen, hat notabene bis 1967 zu Ägypten gehört. Das redet man auch nie drüber. Und dann ist der Sechstagekrieg gekommen, der nun mal alles hat verändert und auf eine Art für Israel auch hat verschlimmert. Und das ist eigentlich das Einzige, was ich euch möchte zeigen. Du hast gesehen, Ueli, ich bin auf eine Art, ich kenne es, aber ich bin auch in dem Innen. Ratlos. Jetzt ist 1967 in Israel damals die sogenannte heutige Westbank dazugewonnen. Und was hat man gemacht? Man hat sofort angefangen, Siedlungen zu bauen. Wir reden jetzt von Westbank. Man ist hergegangen und gesagt, hey, aber Ueli, sag mal, Jericho, das ist ja eine Bibel, das hat ja uns gehört, als Israelis. Jetzt ist die Westbank unter unserer Kontrolle. Ich kann nicht vor Pfimitunnen-Gruppe auf Jericho eine Ortschaft gründen. Und wir als GPMC haben gesagt, aber sag mal Bethlehem, da ist ja die Rahel beerdigt. Das ist ja so, unsere Stammmutter, Ephrat genannt im Alten Testament. Komm, Ueli, guck du, dass ein paar auf, ich tue es sehr vereinfacht, auf Jericho gehen, wir vom GPM sind, gehen auf Bethlehem. Jetzt haben wir ja das erste Mal seit 2000 Jahren die Möglichkeit, und dann ist man auf Ephrat, das ist heute eine grosse Siedlung in Bethlehem, und so ist man auf Hebron gegangen und sagt, Hebron ist ja, das sind unsere Väter beerdigt, Abraham, Zara, die Gräber kann man ja heute schauen. Und so hat man angefangen, ab 1967 Siedlungen zu bauen. Jetzt seht ihr, ich habe euch zwei Bilder gebracht, sie sind wohl nicht ganz scharf. Und zwar seht ihr auf der linken Seite, die blauen, müsst ihr mal schauen, die grossen Kreise sind Siedlungen über 20'000 Einwohner in dieser Westbank. Jetzt wollen unsere Politiker hergehen und sagen, wir sind für zwei Staaten Lösung. Das ist ja gut. Jetzt haben wir einfach ein kleines Problem. In dieser Westbank wohnen je nach Zählweise zwischen 500 und 650'000 israelische Siedler. Jetzt seht ihr plötzlich, wenn ihr mal auf der blauen Seite geht, ziemlich in der Mitte Ariel. Ihr seht unterhalb von Jerusalem Male Adumim. Das ist eine Stadt der Grösse von Thun. Okay, also was machen wir jetzt? Jetzt seht ihr auf der anderen Seite ist die palästinensische Bevölkerung, sind immer noch 85% von dem Kanton Bern sind Palästinenser, rund 2,5 Millionen. Und das ist meine Frage, wie wollen wir jetzt das genau machen? Ich zeige euch zwei, drei Bilder. Das ist jetzt ein typisch, das hat man gesehen heute, weil man ein kleines Problem hat. Kanton Bern wäre Palästina. Eschi wäre israelisch, Krattigen palästinensisch, Spiez eine palästinensische Stadt, Leissigen eine jüdische Siedlung, Interlaken eine jüdische Siedlung, Thun eine grosse palästinensische Stadt. Almeding, oder ich komme von Tirachern, das verbindet man so, Tirachern wäre um jüdisch, Almedingen wäre eine jüdische kleine Siedlung, Blumenstee ist ein palästinensisches Dorf. Das ist die Realität. Und jetzt hat Israel angefangen und gesagt, aber hey, Ueli und ich würden in einer Siedlung wohnen, als Beispiel. Wir müssen ja von hier in die Siedlung kommen. Und so hat man die Westbank aufteilen in drei Zonen, A, B und C, um es noch komplizierter zu machen. A-Zonen sind ganz palästinensische Gebiete, die Palästinenser selber verwalten. B-Zonen sind Strassen. Wir wollen heute in die jüdische Siedlung auf Krattigen suchen, können aber nicht der Spiez fahren, weil das ausschließlich eine palästinensische Stadt ist. Also würde man die Autobahn und die Strasse wäre eine B-Zone. Das heisst, das ist eigentlich palästinensischer Besitz, aber von Israel kontrolliert. Und so fährst du heute durch die Westbank durch. Du siehst alle paar Meter die rote Tafel, wenn ich die mal gefötelt, dann weisst du, jetzt geht es in eine A-Zone rein. Also das heisst, ich fötele das aus einer B- oder aus einer C-Zone aus. Das bedeutet Stopp für Israelis. Jericho können sie nehmen, Nablus können sie nehmen, Hebron können sie nehmen, Kalkilia in die grossen Städte, Bethlehem. Und so hat man heute in dieser Westbanker gesehen, der Eingang ist für israelische Leute verboten, es ist lebensgefährlich und gegen das israelische Gesetz. Das ist eine typische Siedlung, dass jeder, der da ein bisschen reist, sieht das sofort hinten auf dem Berg, sieht er die andere Siedlung. Wer es ein bisschen kennt, du fährst durch und merkst, es ist eine israelische Siedlung. Kann ich jetzt nicht erklären, warum, dass es nicht ein palästinensisches Dorf ist. Das siehst du einfach, wenn du es kennst. Klassische Siedlung, keine Moschee, eine typische Siedlung. Wenn du durch die Westbank durchgehst, überall Checkpoints, Kontrollen, wenn du von Bethlehem auf Ramallah willst, sie können ja nicht aus der Westbank raus, die Palästinenser, die drinnen sind. Sie können nicht durch Jerusalem fahren. Du hast überall die Strassenkontrollen, Checkpoints. Und jetzt ist meine ganz simple Frage, ja was jetzt? Die beste Lösung, die ich gefunden habe, ich rede jetzt politisch, ist, es hat eine Kommission gegeben, die gesagt hat, gut, wir wollen eine Zwei-Staaten-Lösung. Im optimalsten Fall müssten wir 150'000 Siedler umsiedeln. So. Und wir müssten in dieser Westbank, das ist eine Idee, wir müssten Gebiete, ihr seht die brünnlichen Gebiete, zur israelischen Seite schlagen, weil da, ihr seht um Bethlehem um. Ich weiß, es ist ein bisschen komplex, jetzt das Ganze. Die Variante hier schlägt einen gewissen Landtausch vor mit der Umsiedlung von 150'000 radikalen Siedlern. Und man ist der Meinung, die anderen 400'000 oder 500'000 könnten wir den Landtausch machen. Jetzt ist einfach meine Frage, wie realistisch ist das? Wir reden nicht mehr, wir tun wie damals im Gazastreifen, wo der Sharon die Siedlungen geräumt hat. Das waren 7'000. Wie weiter? Und das ist so ein bisschen meine Frage. Mein Vater ist Botschaftsdienst in Israel, Verteidigungsattaché. Und glaubt mir, wir bereisen seit Jahrzehnten die Gebiete. Wir gehen zu Polizeistationen, wir reden mit Palästinensern, wir reden mit Juden, wir gehen zu Siedlern, wir reden mit radikal-religiösen Siedlern, mit allen Leuten. Und meine Meinung ist, wir sind in eine Sackgasse reingefahren. Und das erste Auto ist hinten an die Wand gefahren, und das zweite ist hinten drin, und das dritte ist rein, und das vierte ist rein, und das fünfte ist rein, und das sechste ist rein, und das siebte ist rein, und das achte ist rein. Und heute müsstest du mal sagen, wir müssen mal von hinten anfangen aufräumen. Mir ist heute eine Situation angekommen, die extrem schwierig ist. Und jetzt sage ich ganz entspannt, wenn ich zum Teil mit Israel Werk rede, dann kann ich nicht Diskussion sagen. Jetzt haben wir verschiedene Optionen. Wir können sagen, das gehört biblisch ganz klar Israel. Fair enough. Die Frage ist, was machen wir jetzt mit diesen 2,5 Millionen Palästinenser, die da drinnen wohnen? Also machen wir jetzt eine Deportation? Die Frage, woher? Machen wir eine E-Staaten-Lösung? Und es hat ja niemand eine wirkliche Lösung. Machen wir eine Zwei-Staaten-Lösung im Wissen, dass wir irgendwie sagen, es versteht ihr den Gedanken? Was machen wir und wie soll das gehen? Ich gebe euch das einmal selber als Frage mit. Ich bin gespannt, was ihr für Lösungen hättet. Ich habe euch ein klassisches Gespräch sagen mit jemandem, der stark auf der israelischen Seite ist. Sagen, das Land ist Israel, verheißt, es gehört Israel. Dann sage ich, super. Also, dann bist du für eine E-Staaten-Lösung. Ja, dann sage ich, nein, das bist du nicht. Weil das Dumme ist, zwischen Jordan und Mittelmeer wohnen mehr Palästinenser als Juden. Dann sage ich, also, dann bist du wirklich für eine E-Staaten-Lösung, israelische, demokratische, nicht demokratisch, nein. Weil ja mehr Palästinenser zwischen Jericho und Tel Aviv wohnen als Juden. Also, dann bist du für eine E-Staaten-Lösung, wo die einen wenig Recht haben, die anderen alle, und die wenig Recht haben, wachsen schneller als die anderen. Ja, und das, denke ich, kommt gut der Geschichte. Also, das ist eine Lösung mit Perspektiven, dass das eine Volk das andere eine Art... Also, du hast recht, es kann keine demokratische E-Staaten-Lösung geben. Ah, gut. Bist du für eine Zwei-Staaten-Lösung? Nein, weil das gehört geistlich Israel. Aha. Ja, für was bist du? Ich weiß es auch nicht. Jetzt bin ich nicht gespannt, für was ihr seid. Jetzt möchte ich das einmal zum Segen, einfach wenn man das diskutiert. Und jetzt möchte ich zum Letzten kommen, das ist auch ein bisschen eine geistliche Sicht. Und zwar, wenn ihr nachlesen wollt, der ganze Konflikt, ist aus meiner Sicht ein geistlicher Konflikt. Und der ganze Konflikt geht von mir aus gesehen, wir müssten mehr Zeit haben, schon wir heute Morgen viel Zeit haben. Also, möchte ich das gar nicht so sagen. Also, ich habe noch nie erlebt, dass man mir sieht, du hast 40 Minuten im Gottesdienst, also in aller Klarheit. Es ist mir hier sehr viel Zeit heute Morgen. Aber für die Tiefe zu verstehen von diesem Konflikt, fängt es letztendlich an bei Ismael und bei Esau. Und die Frage ist, was ist jetzt passiert? Und jetzt lehne ich mich vielleicht ein bisschen auf den Test raus. Ich sage, wo ist der erste Punkt, wo Vergebung in die Bibel ist gekommen? Jetzt nicht nach dem Paradies. Die meisten Leute sagen dann 1. Mose 3, wo Gott irgendwie hat. Aber 1. Mose 4. Wo ist Vergebung in die Bibel gekommen? Was würdet ihr sagen? Was würdet ihr sagen? Wo ist Vergebung in die Bibel gekommen? Wo ist das erste Mal, dass wirklich Vergebung erkennbar ist? Keine Idee. Schüchtern. Beim Josef. Eindeutig beim Josef. Leset einmal das Alte Testament bis zum Josef und schaut, wie hat der Jakob sich versöhnen. Geschenke und Karawanen, orientalische Kultur. Oder Josef, und sagen, das ist das, was passieren muss. Jetzt ist die Frage, wer ist in der Linie von Josef? Eindeutig wir Christen. Der Josef kommen seine Brüder und dann geht er ihnen zu erkennen. Zuerst tut er sich ein bisschen föppeln. Wir legen das komplett falsch aus, wir Evangelikalen. Das wäre ein anderes Thema. Er will testen, ob die Familie genug stark ist, für in die Berufung hineinzukommen oder ob ihre Brüder nun mal bereit sind, der Jünger nun mal zu verkaufen, der Benjamin. Und dann geht er sich hin zu erkennen und sagt, es ist gut. Ich habe euch vergeben. Es ist alles gut. Ja, es war schwierig in Ägypten. Ja, es war schwierig im Haus von Potiphar. Ja, ich habe gelitten. Ja, ich war lange im Gefängnis. Ja, ich bin gemobbt und alles geworden. Aber Brüder, es ist gut. Eindeutig ist Josef ein Vorbild auf Jesus. Und jetzt merkt ihr, auf was er sich her will. Wir Christen haben einen Auftrag vor Versöhnung. Jetzt haben wir aber andere Linien. Jesus ist eindeutig, Josef ist eindeutig ein Typus von Jesus. Und wir erkennen, wenn ihr die Josef-Geschichte durchgeht, wo der Vater ist gestorben, der Jakob, ist was passiert? Die Brüder sind nochmal gekommen und gesagt, hey Josef, jetzt machst du es. Du bist nur mehr lieb zu uns, weil der Vater nicht belastet wollte. Er sagt, hey, ihr habt nicht verstanden. Ich habe euch vergeben. Es ist gut. Ich lasse los. Weil ich sehe, was Gott jetzt gemacht hat. Jetzt haben wir aber die beiden anderen Linien, der Ismael und der Esau. Und was mein Anliegen ist, erstens einmal, ja, das vor Sea, seien wir vorsichtig, wie wir über Moslems reden. Das ist vor Sea, Sea redet von gemässigten Moslems, vom radikalen Islamismus und vom islamistischen Terror. Also seien wir vorsichtig, dass wir nicht alle in einen Topf hineinschießen. Und das Zweite, was mein Anliegen ist in Bezug auf das, wir müssen versuchen, den Islam besser zu verstehen. Schaut, wenn ich die Diskussionen beobachte, oder frommen Szenen in der Öffentlichkeit, was ist unser westlicher Zugang zu diesem Problem? Was ist unsere Argumentation immer? Gib ihnen wirtschaftlich ein besseres Leben und es wird alles gut. Das ist unser Narrativ. Wir sind so gross geworden. Jetzt sind wir aber religiös. Jetzt kann ich zu Uli gehen und sagen, Uli, nehmen dir die Wohnung und dein Auto alles weg. Dafür, Geld verleugnest du den Glauben. Sagt er, kein Problem. Du kannst nehmen, was du willst. Wir Europäer haben das Gefühl, gib ein Land und das Problem ist gelöst. Das haben sie am Prinzip im Gaza gehabt, um es jetzt mal ein bisschen klar zu sagen. Israel hat sich ja zurückgezogen. Es ist ein Bruderkrieg entstanden zwischen Fatah und Hamas. Wir im Westen haben das Gefühl, es ist alles eine Frage von Wirtschaft. Und wir im Westen würden uns eigene Galgen verkaufen, wenn wir damit Geld verdienen können. Wir sind gesteuert von dem. Wir sind gesteuert von Profit und von Überzeugung, Wirtschaft ist etwas. Und ich sage oft, was ist das Schönste in einem Hotel? die Lobby. Ich bin viele Hotels. Die Lobby ist eigentlich immer das Schönste. Wenn es ein Rooftop hat, es ein Rooftop. Wir haben das Gefühl, die Lobby ist Wirtschaft. Aber ich sage, in diesem Konflikt hat es mindestens noch zwei Ebenen darunter. Es ist eine kulturelle Frage und es ist eine geistliche Frage. Und wenn wir nicht von Anfang an hören und nachgehen ins Untergeschoss minus 1 und minus 2, werden wir daran immer nebendurch gehen. Es ist das tiefste kulturelle Konflikt. Der Palästinenser ist traumatisiert. Der Palästinenser ist in einer Opferkultur. Wir können nichts dafür. Wir haben nichts falsch gemacht. Wir, sie sind die Schuld. Du findest schwerlich in der Westbank oder in diesem Gebiet jemanden, der das reflektiert und sieht, unsere Terminologie, wir bringen alle Israelis um, unsere Charta, unsere Werte, von wir zerstören jeden Staat Israel, ist nicht hilfreich. Nein. Das wollen wir gar nicht. Wir sind eine friedliche Religion. Sie sind die Schuld, dass wir so müssen. Das trifft auf das Trauma der israelischen Nation vom Holocaust. Nie wieder Holocaust. Wir sind stark. Das ist einmal kulturell. Da könnte man noch viel dazu sagen. Israel ist in seiner DNA traumatisiert. Könnt ihr euch Studien zeigen? Das kommt immer. Wer ist der Israeli? Er handelt aus dem Trauma heraus. Wo der schreckliche Angriff ist passiert, innerhalb von Stunden hat man es direkt zurück in den Holocaust. Seit dem Holocaust. Das trifft auf ein Land, das unsäglich stark ist. Wo reagiert in aller Kraft. Weil wir müssen stark sein. Wir können nicht verlieren. Wir wollen uns umbringen. Das trifft auf eine palästinensische Kultur. Wir sind nicht schuld. Das sind immer die anderen. Die anderen sind immer die Schuld, wir nicht. Ich habe mit Leuten geredet, mit Professoren, und gesagt, hey, müsstet ihr nicht mal wirklich Israel anerkennen und ihnen eine Existenzberechtigung zu geben, Politiker? Die Antwort ist, nein, dann wurde ja nicht mehr gewählt. Meine Frau war dabei in diesem Gespräch. Ein Professor. Dann sage ich, aber das ist doch kein Argument. Jetzt wohnen mal 6 Millionen, es müsste doch... Nein, das kann ich immer sagen, sonst wirst du ja nicht mehr gewählt. Was man uns, die anderen sind schuld. Das ist eine kulturelle Frage, die man nicht hat. Und das Zweite, was ich vergesse, und mit diesen Gedanken möchte ich auf Zielgerade einbiegen, bin noch nicht fertig, aber wir unterschätzen den Islam. Wir unterschätzen den Islam. Und wenn ich das hier mitgebracht, wenn du in die Schweiz guckst, dann bist du in der Mitte. In dem Moment ist irgendwo das Pfimi, hat einen Teil. Und Familie ist auch da. Aber ganz ehrlich, dein Cousin hat mit deinem Leben relativ wenig zu tun. Und wenn dein Cousin in Luzern Konkurs macht, tut das dir Maximum leid. Im besten Fall. Im schlechtesten Fall ist ja immer gewusst, dass du ein komischer Kerl bist. Unser Leben hat sich längstens verabschiedet, dass die Kirche in der Mitte ist. Ich rede jetzt von Palästina. Ich rede nicht pauschal über jedes islamische Land. Aber die Umma, die Gemeinschaft der Moslems, ist unsäglich stark und die Familie. Es ist eine Schamkultur. Es ist eine brutale Vermischung. Der Islam drängt in alles hinein. Der Islam bestimmt alles. Die Familie bestimmt alles. Mein Cousin, das bin ich. Ich könnte euch unzählige Geschichten erzählen. Ich gehe zu Jericho in ein Hotel oft. Und dann sagt mir, wir haben in Jerusalem mein Sohn noch das Hotel. Dann habe ich gesagt, ah gut, das kann ich mal anschauen. Ich bin zu seinem Sohn, habe aber den Cousin vom Sohn getroffen. Jetzt sind wir der Falsche geschickt. Gut, dann kommt er mir hin und dann sagt er, ja, das ist mein Onkel, der von Jericho. Dann sage ich, ah, der gehört aus deiner Familie, das Hotel. Dann sagt er, nein, es gehört unserer Familie. Dann sage ich, jetzt komme ich nicht nachher. Also bist du so der Sohn von ihm? Nein, nein, das ist mein Onkel. Aber der gehört zu deiner Familie. Nein, das gehört unserer Familie. Hä? Also, ich sehe es gemerkt. Nein, 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 das gehört. Bis ich gemerkt, es ist eine andere Kultur. der Onkel oder Cousin, natürlich gehört es ihrer Familie. Der Islam bestimmt die Familie, die Arbeit, die Kultur. Es ist eine Religion. Und mit dem glaube ich, möchte ich ein Bild zeigen. Und der Islam bestimmt der Narrativ. Das ist meine Frau im Haus vom reichsten Palästinenser. Ich bin per Zufall reingekommen, Milliardär. Das ist die Eingangshalle. Das ist die Wand der Märtyrer. Ringsherum sieht Yasser Arafat, Yasser, sieht all die islamischen Hisbollah-Widerstandskämpfer. Das ist die Empfangshalle in seinem Haus. Ich bin erschrocken. Das ist der Altar der Märtyrer, der Nakaba, der natürlich Palästinenser nicht die Verantwortung hatte, sondern Israel die Schuld ist an allem. Das ist der Altar. Das ist etwa 5 Meter hoch. Der Islam und die Geschichte und die Familie ist unsäglich verwoben in dieser Kultur. Und ich möchte vor allem auf die andere Seite eingehen. Kulturell habe ich gesehen, das ist eine eher kulturelle Gesellschaft. Frieden entsteht der Erniedrigung. Für uns ist schwer verständlich, dass israelische Kinder umgebracht werden und Frauen vergewaltigt. Und man macht ein Freudenfest. Frieden entsteht der Erniedrigung. Nicht wie bei uns der Kompromiss. Uli, es tut mir leid, du vergisst mir, ich gehe Meter zurück, du Meter, wir sind alle gut. Und es wird als anerkannt, als Stärke. Es spricht von Ritual, das habe ich alles gesehen. Jetzt möchte ich aber auf die andere Seite gehen, und geistlich. Liebe Leute, der Islam, und ich weiß, ich lehne mich weit zum Fenster raus heute, der Islam ist aus meiner Sicht wahrscheinlich der grösste Feind vom Christentum. Über 2 Milliarden sind Moslems. Der Islam in seinem Wesen, ich gebe euch das nur mal zum Nachlesen, verdreht oder täuscht Menschen auf ganz viele biblische Personen. Leset mal Sura 19, kannst du googeln. Das kannst du sogar noch merken, Sura 19. Da wird über die Geburt von Jesus berichtet. Welcher Prophet sieht es an? Zachariah. Welcher Sohn überkommt der Zachariah? Der Johannes. Da wird berichtet von Miriam. Da wird berichtet von einer Jungfrau. Es ist nicht mal schwer verständlich. Ihr könnt es lesen, Sura 19. Da wird berichtet, dass tatsächlich eine Jungfrau ist schwanger geworden. Oder Jesus, der Isa, hat auf die Welt gebracht. Aber er ist ein Prophet und nicht der Sohn von Gott. Wenn ich in der Westbank bin und ich rede mit Moslems, das ist das erste Argument. Gott kann keinen Sex haben, er kann keinen Sohn haben. Der Islam täuscht Milliarden von Menschen in Bezug auf Jesus. Das ist viel perfider, als du gehst gar nicht darauf ein. Und die Maria wird Mutter von Jesus, Sura 19 in aller Klarheit beschrieben. Aber er ist nicht der Sohn von Gott, sondern der Prophet. Jesus sieht sogar voraus, dass der Mohammed, der wahre Prophet, soll kommen. Jesus ist ein grosser Prophet, aber ein Prophet. Und Allah hat entschieden, dass die Miriam schwanger wird, wo sie lehnt sich nach der Geburt an eine Dattelpalme an, wo sie leidet einsam und zurückkommt. Aber nicht Jesus hat selber entschieden, dass er ganz Mensch wird und dass er in dem Himmel ganz Gott und ganz Mensch ist. Der Islam täuscht Menschen. Der Islam berichtet sehr wohl, dass Jesus gestorben ist. Aber nicht im Kreuz. Sondern man hat dann eine ähnlich aussehende Person gekreuzigt. Und Gott hat Jesus vorher in den Himmel genommen. Also ist die Verstehung der Christen eine Logik. Da Jesus ja gar nicht gestorben ist. Und jetzt merkt ihr, der Islam beschreibt in aller Klarheit, genau die 3 Punkte, die für das Christentum wichtig sind. Jesus ist selber, hat er sich entschieden, Mensch zu werden und hat seine göttliche Natur behalten. Jesus ist am Kreuz gestorben, aber er ist nicht vorher weggenommen worden. Und entsprechend ist Jesus auferstanden und lebt. Und ihr spürt, wir sind sehr naiv in Bezug auf den Islam. Sehr. Wir sind sehr naiv in Bezug auf die Werte von diesen Hamas, von diesen Leuten. Wir sind sehr naiv und haben das Gefühl, es ist ein wirtschaftliches Problem. Und ich glaube, und mit diesem Gedanken möchte ich hören und sagen, was sollen wir jetzt machen? Und schaut, wenn ihr die Namen von Allah könnt ihr eingeben, ChatGPT, die es nicht kennen, Wikipedia, es gibt 99 Namen von Allah. Aber zwei werdet ihr nicht finden. Allah ist der Gerechte, Allah ist der Barmherzige, der Habnige, der Hohe, der Herr, alles. Aber Allah im Islam ist nicht Vater und ist nicht Liebe. Die zwei Namen haben es nicht geschafft auf die Liste von diesen 99. Allah ist nicht Vater, weil Allah keine Beziehung voraussetzt, sondern Unterwerfung. Und wir glauben ja, dass Gott fern ist und nach. Wir glauben, dass Gott in diesem Konflikt, da bin ich total entspannt, seine Hand wird über diesen Konflikt haben. Vielleicht will er das iranische Regime stürzen. Wir wissen es nicht. Vielleicht will er uns wecken. Aber wir wissen, dass Jesus so gegenwärtig ist im Leben von diesen Menschen. Und darum kann Allah nicht Vater sein und nicht Liebe sein. Und darum im Islam, das wäre ein anderes Thema, was lehrt der Islam wirklich? Es geht um Unterwerfung, es geht um das Haus vom Krieg und das Haus vom Frieden. Und darum ist Allah barmherzig oder gerecht. Das sind zwei grosse Lehren. Allah ist barmherzig und Allah ist gerecht, aber nicht beides gleichzeitig. Und jetzt ist meine Frage als Christen, in welchem Ereignis ist ein barmherziger Gott in maximaler Gerechtigkeit erschienen? Im Tod von Jesus am Kreuz. Das ist der einzige Gott, der die absolute Gerechtigkeit und Barmherzigkeit hat hergebracht. Und ihr seht, die gilt jedem. Und jetzt merkt ihr, meine Anwendung ist in dem, natürlich bin ich nach und mit viel Verständnis auf der Seite von Israel. Logisch verstehe ich mehr als eingepfropft, gemäss Römer 19 und 11. Auf das sind wir alles nicht eingegangen. Natürlich ist mir das nach. Aber liebe Leute, wenn wir am Kreuz vorbei sind gegangen, und die Gerechtigkeit im eigenen Leben empfangen und die Barmherzigkeit aus dem heraus handeln, dann gehen uns auch Palästinenser etwas an. Dann ist mein Kampf, den Moslems hier zu begegnen, aus der Sicht von Jesus. Dann ist mein Kampf in diesem Innen nicht, und darum setze ich mich sehr ein, ist nicht, Israel ist richtig und du bist falsch, sondern ich bin gesendet, an dem, der vorbei ist, an dem gerechten und barmherzigen Gott, wo ein Gott vor Liebe ist und ein Vater ist, der eine Beziehung hat und eine Sicherheit und eine Gewissheit geben. Und so begegnen wir diesen Menschen. Und darum bin ich kritisch gegen Islam. Wir haben das heute gemerkt. Enorm kritisch. Wir als GPMC haben eine Kulturschule, wo wir mit der Stadt einen Vertrag haben, wo wir die Menschen, also das gehört nicht uns, das ist ein Verein, wo wir mit unterstützen, wo wir die Leute schulen, wie lebt man hier. Klar bin ich kritisch gegenüber dem, was wir ihnen nehmen. Aber ich begegne mit der grössten Liebe diesen Moslems, weil ich glaube, unsere Aufgabe ist, ihnen Jesus zu bringen. Natürlich ist mein Gebet in diesem Konflikt, Christus diesen Menschen zu bringen. Den Juden, aber auch den Heiden, den Moslems. Und darum, ihr spürt es bei mir. Ich hoffe, wir bringen das zusammen. Natürlich bin ich dankbar für alles, was wir von Israel haben. Aber ich fühle mir Aufgabe verpflichtet, weil ich Gerechtigkeit und Barmherzigkeit von Jesus am Kreuz erlebt, diesen Menschen die Botschaft zu bringen. Und ich glaube, wir tun als Christen gut daran, in diesen Situationen zu sehen, was ist, geistlich zu verstehen, was ist, aber auch miteinander einen Sitz setzen, dass die Menschen Gerechtigkeit und Barmherzigkeit von Christus erleben und dürfen befreit werden von ihrer Täuschung. Ja, ich stehe dazu, das kann man auch mal um die Ohren fliegen. Der Islam täuscht Menschen, wie es von mir aus gesehen wahrscheinlich die antichristlichste Religion ist. Milliarden von Moslems werden getäuscht. Bis der Satan hat gemacht, ein Paradies, Halbwahrheit, du wirst Erkenntnis haben. Es hat gestimmt. Aber es war ja schlecht. Jesus, natürlich gibt es ihn. Aber er ist nicht als Gott auf die Welt gekommen, aus irgendeiner Entscheidung für die Welt zu retten. Er ist nicht gestorben und er ist nicht auferstanden. Jetzt ist mein Vorschlag machen, Gebetszeit. Ich weiß nicht, ob ihr da denkt, dass ihr dazu noch mal ein Lied spielt oder nicht. Gut. Und wie tun wir? Mein Vorschlag, also, ich schließe mit Muli seinen Vorschlag an. Lasst uns miteinander Zeit nehmen, die können, dass wir beten für das. Lasst uns beten als erstes, dass Gott zum Ziel kommt, dass wir Vertrauen haben. Gott ist hinter dieser ganzen Sache vollkommen, vollkommen. Es ist meine Hoffnung, dass er es gut machen würde. Und beten wir das Zweite, dass wir als Christen diesen Menschen begegnen können und wirklich Jesus bringen können auf beiden Seiten. Und dann würdest du abschließen, ist das richtig, Uli? Und Jesus, wir legen miteinander alles in deine Hand. Wenn wir die Bibel vom Ende her lesen, wecken wir, du wirst in der Kraft zu deinem Ziel kommen. Du hast im Griff, das Geschehen vom Ende bis zum letzten Moment. Es ist dir nie entglitten, auch wenn wir vieles nicht verstehen. Was wir verstehen, Jesus, ist, dass wir an deinem Kreuz vorbei sind. Dass wir deine Gerechtigkeit über meinem Leben erfahren, ich länger vor dir nehmen und deine Barmherzigkeit, die mich zu dir nimmt und sendet. Und wir beten für unsere Region, Jesus im Islam gegenüber, wir beten, dass die Täuschung von diesen Menschen, dass sie dürfen weggehen. Wir beten um Befreiung. Ich bete wirklich für das, dass die Menschen im Gaza dürften befreit werden von diesem Hamas-Regime. Wo täuscht Jesus? Aber wir beten, dass wir den Moslems von innen her dürfen begegnen. Es ist nicht gut, gegen sie zu kämpfen. Wir drängen sie viel stärker in das hinein, dass du, Jesus, unmöglich Gott bist. Und du bist niemals gestorben und verstanden bist du auch nicht. Und wir beten, dass wir ihnen von innen her begegnen können mit deinem Geist. Wenn wir mit ihnen reden, wir wollen als Botschafter von dir kommen. Wir wollen ihnen begegnen in Liebe. Und wir wollen beten, dass dein Geist Offenbarung geben kann, dass du wirklich Gottes Sohn bist, der lebt, und der auferstanden ist und der herum wird kommen. Amen.